Jetzt zitiere ich meine Bibelstelle und kriege von dir auch noch Schelte. Das ist ja Hammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Herzlich grüßt euch der Simon.
Ja, und ich glaube, der Lukas grüßt euch auch herzlich mit seiner unglaublich schönen, warmherzigen Stimme. Jetzt, ja, das ist blöd, denn du kannst jetzt auch nicht vor deinen Kopf schlagen, sonst triffst du das Mikrofon vor deiner Nase. Das
ist natürlich blöd. Nee, ich hab eigentlich eher, also guttural gegrunzt, um zu bestätigen, dass du recht hast. Fast schon gestöhnt, ja.
Ja, wenn ich so eine schöne Stimme hätte wie Lukas, wäre ich zum Radio gegangen. Aber so ist es halt.
Ja, und wenn ich so eine schöne Stimme hätte wie Simon, dann wäre ich U-Bahn-Führer geworden.
Scheiße, es ist ja Hammer. Wie krass, du echt.
Also, mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Hallo? Hört man mich nicht oder was? Ist das Mikrofon aus?
Ich habe Jahre gebraucht, um zumindest zu denken, ja, Dietrich Bonhoeffer hatte eine blödere Stimme als Icke.
Jetzt was? Das so mal. Das hast du, dafür hast du Jahre gebraucht, um das zu denken?
Ja, jetzt geht's mir besser.
Weil du Dietrich Bonhoeffer also, klein gemacht hast. Gratulation. Richtig. Ja, du hast alles verstanden, was er dir sagen wollte. Immerhin habe ich nicht gesagt, dann wäre ich Kermit-Imitator geworden, wenn ich deine Stimme hätte.
Hört sich Leute. Dir immer noch so an? Also vor ein paar Jahren war das richtig schlimm. Da wurde ich als Kermit imitiert.
Bam. Boah, ich glaube, ich habe. Du hast ja auch Bam gesagt.
Bam!
Ja, hallo. Genau. Ja, hört ihr das? Hört ihr das auch? Geht es nur mir so? Nee.
Ja, das war so, schon.
So, Kermit, jetzt hau mal raus. Du wolltest mich irgendwas fragen.
Ich wollte dich was fragen, ja. Ich mag ja Filme.
Mhm, ich mag Toastbrot.
Und du magst Toast. Du bist so eine Arsche. Also ich glaube, dass Filme eine Kunstform sind. Und ich gucke ja gerade in die Serie Better Call Saul.
Better Call Saul.
Oh, Better Call Saul. Müsste man besser aussprechen können. Ist auf jeden Fall das Prequel von Breaking Bad, was ja wirklich eine meiner Lieblingsserien ist. Aber Saul Goodman in der Serie Better Call Saul oder eben auch in Breaking Bad ist so einer meiner Lieblingscharaktere. Und jetzt meine Frage an dich. Was ist dein Lieblingscharakter in irgendeinem Film? Und warum?
Das ist ja immer so eine Frage, da schüttel ich so ein bisschen mit meinem Handgelenk und dann fallen da die Namen raus und die Geschichten. Weißt du eigentlich, dass ich mir Filme extrem schlecht merken kann? Und es gibt ein paar Filme, da habe ich mir richtig Mühe gegeben. Und ich glaube, deswegen finde ich die auch so geil, weil ich das geschafft habe, sie zu behalten. Lieblingscharakter.
Dann beziehe dich doch mal auf so einen Film.
Ja, genau. Naja, also eigentlich mein Lieblingsfilm ist der Film Absolute Giganten. Der ist ja von 97, glaube ich. Ist der von 97 oder 94? Kriege ich mal durcheinander. Tut nichts zur Sache. Leider hat sich der Protagonist, also der Schauspieler des Protagonisten inzwischen umgebracht. Frank Gehring. Deswegen ist das jetzt ein bisschen schwierig. Ich finde, der Film lebt einfach vom Ensemble, von den Leuten, die da mitspielen allgemein. Nicht nur von einer Person und nicht nur von einer Rolle. So, das ist so für mich vielleicht sogar der beste Teamfilm, also die beste Zusammenstellung von Schauspielern und von Rollen, die aufeinandertreffen. Ja, und sonst Rollen. Ich finde ja manchmal so diese Samuel L. Jackson-Rollen ziemlich geil. Also wenn ich jetzt so denke...
Also so Pulp Fiction und sowas?
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade gedacht an... ich merke gerade, dass ich den jetzt in diesem Fall mit Morgan Freeman verwechselt habe, den ich auch ziemlich geil finde, in dem Film Lucky Number 11. Einfach nur wegen der Art, wie er trocken seine Rolle spielt. So, ne? Es gibt diese Szene, da kommt Josh Hartnett, der den Protagonisten spielt, in... den Tower, wo Morgan Freeman ein Boss ist, ja, von so einer schwarzen Gang. Gegenüber gibt's dann noch Ben Kingsley als Boss von einer jüdischen Gang, die sich gegeneinander so angefeindet haben, dass sie ihre Towers nicht mehr verlassen können, weil sie sich sonst bekriegen und umgebracht werden. Und dann kommt Josh Hartnett rein und sieht halt den Bodyguard von Morgan Freeman am Fenster stehen und sagt irgendwie Hallo. Und dann kommt Morgan Freeman die Wendeltreppe runter und dann sagt er, wer sind Sie denn? Und Morgan Freeman antwortet, ich bin der Boss. Und Josh Hartnett sagt, Sie sind der Boss? Ich dachte, er wäre der Boss, sagt auf dem Bodyguard. Und dann sagt Morgan Freeman nur, wieso? Sehen wir uns ähnlich? Ja, also. Ich kann leider nicht so gut antworten auf deine Frage, aber es ist eine der wenigen Filmszenen, die ich auswendig kann.
Also dann hast du auf jeden Fall das Kulturgut-Film echt gut verstanden, weil du Szenen verstehst.
Okay,
also, ne, da bin ich ja beruhigt. Also das ist auch eine Sache, da muss ich ja gerade von einer klassischen Szene, ich behaupte, sehr klassisch reden, und zwar von der Pate. Und zwar der spätere Pate, der quasi Teil 2 in einer Pate wird. Das hast du schön nachgemacht. Ich fühle mich jetzt richtig auch in der Stimmung.
Erzähl ruhig weiter.
Jedenfalls ist auch völlig der Name von dem späteren Paten entfallen. Aber es ist so eine Szene, den ersten Mord, den er da begeht und wie er das macht, ist so krass, weil der muss da so zwei andere großartige Mafia-Typen erledigen. Es ist irritierend, Lukas. muss so zwei großartige Mafia-Typen erledigen und hat diesen Auftrag. Lukas, ich kann so nicht arbeiten. Das ist der Hammer. Du hast mir die Szene kaputt. Ich habe auch geschwiegen.
Jetzt bringst doch.
Anerkennt.
Ja, du kennst ja den Soundtrack von Lucky Number 11 nicht auswendig.
Und jedenfalls geht er dann aufs Klo und findet da eine versteckte Waffe und kommt zurück. Und der ringt so mit sich. Ja, du siehst so, er setzt sich an den Tisch, du siehst nur die Kamera auf ihn gerichtet. Ja. Und du hörst nur diese beiden Mafiosi, die sitzen halt in so einem italienischen Restaurant und essen Pizza. Und du siehst halt quasi nur ihn, wie er so mit sich ringt, und du siehst richtig in seinen Augen, wie er nicht so richtig weiß, soll er das tun, soll er das nicht tun, und dann wird das Gespräch von den beiden Mafiosi immer leiser und du merkst, wie er einfach gar nicht mehr zuhören kann, und dann wird immer lauter eine S-Bahn, die im Hintergrund am Gebäude lang fährt, immer lauter, bis zu so einem Punkt, wo sie richtig krass, also alles scheppert, und dann springt er auf, macht bumm bumm in die Köpfe von den Typen und die Szene ist vorbei. Und die ist so mächtig, so ohne Musik, ohne Action, sondern einfach nur sein Gesicht und dann knallt's. Es ist so Wahnsinn. Also, boah, nur wegen dem Ding habe ich den Film zweimal geguckt. Ist toll.
Also, du liebst es, wenn Leute in Filmen andere abknallen.
Oh, ja, und ich spiele Killerspiele, weißt du? Ja. Komm, geh nach Hause.
Ich spiele hier nur den Anwalt unseres Publikums.
Ja, dann sei mal der Anwalt des Herrn und erzähl mir was zur Bibel.
Oh nee, das ist tatsächlich, das geht gar nicht. Man kann Gott nicht verteidigen.
Ja, hast du recht.
Ja, das muss er selber machen.
Dann machen wir es ohne Verteidigung, muss ich Gott selbst verteidigen. Wollen wir mal schauen, was Gott sagt?
Ja, denn sein Wort ist ein scharfes Schwert, lebendig und kräftig und schärfer.
Richtig, aus Titanstahl, 200 Mal faltet.
Ja, dann höre ich mir gerne mal an, was er so zu sagen hat, wenn du das mal vorliest. Markus 4, die Verse 33 bis 34.
Ich bin jetzt die Stimme Gottes.
Ja, genau. Das, weißt du, warte mal, Simon. Also wir wissen ja zum Glück, dass Gott bei Bileam, ja, kennt man die Geschichte vielleicht, tatsächlich auch durch einen Esel spricht. Und ich bin großer Hoffnung, dass das in wenigen Sekunden wieder passieren wird.
He did it once, he will do it again. Amen.
Und jetzt müsstet ihr mal sehen, wie Simon sich anstrengt, um nicht in Lachen auszubrechen und sich zu konzentrieren, damit er euch das vorlesen kann, was jetzt kommt.
Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es hören konnten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus.
Jetzt wisst ihr natürlich nicht, wie viele Anläufe Simon gerade gebraucht hat.
Bullshit! Jetzt war jetzt alles auf Anhieb, ja? Lukas, das kannst du nicht machen. Das war sauber.
Ja,
und eben, in der letzten Folge auch.
Wir haben heute nur eine ganz kurze Stelle, aber auch bewusst aber
zwei
ausgewählt.
Verse. Man ahnt nicht, was alles in zwei Versen drin steckt. Das ist wie beim Origami, ne? Ganz klein kannst du aufhalten, ist dann am Ende ein Haus.
Wow, das ist krass. Oder wie beim Senfkorn, weißt du, ist ganz klein und wächst es auf und ist riesengroß.
Ui, Digga, wo hast du das her?
Ja, genau. Das Kapitel, das geht ja jetzt noch hier nächste Woche weiter mit der Stillung des Sturms, mit der Geschichte, wie Jesus den Sturm beruhigt auf dem Wasser, wo seine Jünger in Seenot sind. Und das schließt dann ja so richtig die Geschichte ab. Und es geht damit los, Markus 4 am Anfang, dass Jesus ans Meer geht und dann predigt und so. Und dann endet es damit, dass sie mit dem Boot wieder wegfahren. So. Aber eigentlich ist hier auch schon ein Abschluss, weil das ist nämlich der Abschluss von seiner Rede ist, ne? Von dem, was er sagt. Und das ist jetzt so der Schlusskommentar dazu. Und deswegen wollten wir, auch wenn es wenige Verse sind, jetzt nochmal drauf eingehen, weil das nochmal so ein bisschen zusammenbindet, was vorher passiert ist.
Ja, Lukas, dann leg mal los.
Du bist ja lustig. Ja. Sieh mal, wir wollen doch gleiche Redeanteile haben.
Echt? Als würde da irgendeiner von uns drauf achten. Doch, ich denke ja, im Schnitt am Ende rede ich mehr drauf als du.
Das glaube ich nicht.
Na.
Ich glaube, ich rede mehr vielleicht, aber nee, du redest mehr, aber ich sage mehr.
Alter, bist du heute eigentlich so auf Bashen-Level?
Ich bin voll demütig heute.
Ich bin an der Luft.
Genau.
Lukas, ich mag dich ja, aber das ist ja schon hart. Bitte.
Also es heißt hier, und durch viele solche Gleichnisse sagt er ihnen das Wort so, wie sie es hören konnten. Mhm. Was fängst du damit an?
Also das ist halt schon wieder, ne, wir haben ja vor ein paar Wochen tatsächlich darüber gesprochen, wie gehen wir denn so damit um, dass er den Leuten die Sachen in Gleichnissen sagt und so. Weil die Gleichnisse ja eben, wir wollen ja eigentlich, also wir glauben eigentlich nicht, dass es ein Code ist, um es unmöglich zu machen, zu verstehen.
Ja.
Ne, das hast du ja auch erzählt, dass es ja irgendwie Quatsch wäre und das wäre irgendwie auch nicht das Evangelium, möglichst den Menschen den Zugang unmöglich zu machen.
Mhm.
Und dann liest man sowas, ein paar Verse später eigentlich und steht so ein bisschen da, hat sich so seinen Teil gedacht und dann könnte man jetzt eigentlich hier annehmen, nee, also irgendwie sollte es doch schon ein Code sein.
Ja, würdest du sagen, wieso das? Also ich lass mal nur bei Vers 33 bleiben. Erstmal.
Naja, genau. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich zugeben. Ich denke so ein bisschen an der Stelle, so Gleichnisse, die haben halt auch einfach den Vorteil, dass sie eingängiger sind. Ne? Wenn wir so von der letzten Woche von den Senfkorn sprechen, da hörst du das erste Mal dieses Gleichnis, ja? Stell dir vor, ey, du sitzt 2000 Jahre zurück, du bist, weiß ich, irgendjemand, ja, du bist halt der Hans-Peter aus Premnitz.
Ja. Premnitz, und gut, Premnitz.
Hans-Peter aus Premnitz, ja.
Hans-Peter, wenn du das hörst, noch, das hier ist nur für dich.
Genau. Und du hast noch nie irgendjemanden von einem Reich Gottes reden hören, der von sowas Banalen wie einem Senfkorn eigentlich spricht. Also es ist ja nicht banal, aber es ist klein und es ist irgendwie, ne?
Ja.
Man muss ja hier von Babylon schon reden und weiß ja gar nicht. So, und das ist jetzt schon so ein rhetorisches Mittel, das haut dir so richtig die Füße weg. Und dann erzählt er halt, wie krass groß es wird. Und dir wird klar, ey, der hat total recht, wie krass ist das? Und ja, und Jesus ist jetzt hier so das Senfkorn, das könnte man vielleicht auch noch denken als Hörer, aber es ist so klar, es ist so vor deinen Augen.
Denkt man wahrscheinlich kennt eher als Leser, so wenn man's halt schon, ne, vom Evangelium erkennt, was kommt.
Genau, aber in der Antike kennt halt jeder einen Senf. Ja, also Senfpflanze und jeder hat so ein Ding schon mal gesehen in allen möglichen Größen, die Varianten und es bleibt einfach hängen und es ist halt so wichtig, Jesus, das, was er sagt, in den Gleichnissen den Menschen etwas Eingängiges bildhaft mitzugeben, denn
ja,
er ist ja nicht immer bei den Leuten dabei, ja, viele von denen sieht er vielleicht auch so die wieder oder sie ihn und nur um in Vers 33 zu bleiben, gibt er denen quasi einfach ein Paket mit, eine gut zu verarbeitende Information. Denn
ja,
Menschen merken sich Dinge in Bildern besser als abstrakt. Ja, deswegen gibt es weniger Mathematiker als Geisteswissenschaftler.
Und ich das glaube, ist eine geile Theorie. Das wird der Folgentitel.
Gut, und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist quasi einfach nur eine Hilfe.
Also das ist ja tatsächlich so, hier dein Bruder Johannes macht ja auch sowas, ne, auswendig Lerntechniken, so Mnemotechniken und so ähnliches.
Könnt ihr euch mal angucken, johannesmallow.de, ja, ich weiß gar nicht, ob die Seite so heißt, aber Johannes Mallow googeln, ja, der ist der Killer, Leute, ist der Hammer.
Also das geht ja darum, halt methodisch halt Sachen auswendig zu lernen und ich kenne das auch von einigen Leuten, die jetzt für ihr Theologieexamen gelernt haben und sich so richtig Gebäude im Kopf gebaut haben. Ne, mit dieser, ist das die Loci-Methode? Ja, ne? Wo du dir verschiedene Orte merkst. Loci, die Orte. Und dann stellst du dir halt zum Beispiel so ein Gebäude vor, also so ein Palast irgendwie, den du dir selber einrichtest und in jedem Raum sind halt bestimmte Sachen zu einem Themenfeld, ne? Also ein Kumpel von mir hat so die Evangelien zum Beispiel auswendig gelernt, was darin vorkommt und bei ihm war zum Beispiel das Lukas-Evangelium, weil da ständig Reichtum und Armut drin vorkommt, war alles in Gold, ja, weil er dann konnte sich Reiche merken und dann hat er noch den Römerbrief gelernt. Der Römerbrief, da hatten alle halt irgendwie einen Helm und ein Schild, den er da begegnet ist und so, weil er sich damit halt super was merken konnte und Jesus nutzt das voll. Und das ist auch eine Sache, die meine Frau mir auch immer wieder sagt, wenn ich irgendwie eine Predigt vorbereite, ich brauche Bilder, ja, gib mir Bilder und laber nicht so viel anderen Scheiß. Ich glaube, das ist tatsächlich ein zentraler Schlüssel dazu ist, dass man eine Botschaft rüberbringt. Nicht umsonst gibt es so viele Designer wiederum.
Das war auch damals tatsächlich in der Antike, schon wieder ich und die Antike, war in der Antike tatsächlich üblich, wenn man Reden gehalten hat, dass man Also es gab ja nicht das Papier, es gab einfach kein Papier, worauf man jetzt Daten hätte aufschreiben können, und Tonscherben sind jetzt nicht so der totale tolle Datenträger. Hat man aber als Datenträger benutzt. Nun, wie hat man Reden gehalten? Man hat die tatsächlich auswendig gelernt, und zwar über Dinge, die wir heute Loki-Methode nennen. Also annähernd dasselbe Prinzip,
ja.
Indem die sich halt quasi eine logische Bildabfolge erstellt haben, die ihnen halt hilft, diese Rede zu halten.
Genau, und die konnten auch ziemlich lange damit reden, ne? Also das waren ja, wirklich Stunden. Lange, aber auch sehr gut vorbereitete Reden. Das Krasse ist ja, es gibt ja so eine ausgearbeitete antike Rhetorik, ja? Also eine der Sachen, die Leute damals studiert haben, wenn sie studiert haben, war ja Rhetorik. Das heißt, die haben also ganz viele Feinheiten gelernt, sowas wie für die Lautmalerei, dass du so Anaphern benutzt, ne, dass die Sätze gleich anfangen oder dass du halt, also mit denselben Silben, ne, oder dass du halt Worte hast, die direkt aufeinander folgend genau gleich klingen, oder einen Satzbau, der auf eine bestimmte Weise entweder sehr lang ist oder sehr eng gereiht und so. Und wenn du das auf eine Rede anwendest und das genau ausarbeitest, dann würdest du dir heute ein großes Word-Dokument machen, wo du überall das genau aufschreiben würdest, das rot anmalen würdest, ne, so irgendwie krass markiert. Und dann würdest du die Rede halten. Vielleicht sogar relativ frei, aber du hättest immer dieses Skript.
Ja.
Und die mussten sich halt aber auch eine Rede, die viel länger ging. Also bei uns, ne, nach 20 Minuten schalten die Leute in der Predigt ab. Nach 30 Minuten Podcast wird schon schwierig für einige, wie man immer wieder hört. Ja, und damals haben die aber eine Dreiviertelstunde, eine Stunde geredet und konnten auch diese Rhetorik auch noch auswendig. So, ja. Also das ist schon
und
krass.
Und auch mal die Leistungsfähigkeit mal so ein bisschen zu quantifizieren, ne? Also bei meinem Bruder jetzt, ne? Der hat 2013 hat er einen Weltrekord, also er hat einen Haufen Weltrekorde aufgestellt, aber in binären Zahlen auswendig lernen. Eine binäre Zahl ist eine 1 und eine 0. Also Einsen und Nullen. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. 1080 Zahlen Ziffern in, Lukas, rate mal.
5 Minuten.
Richtig.
Treffer.
1080 Ziffern. 1001001110. Exakt richtig, ja, in 5 Minuten. Das ist die Loki-Methode. Das ist ein mächtiges Tool, mit dem richtig krasser Shit geht. Und ich kann sie bis heute nicht. Und mein Bruder hat mir immer wieder angeboten, das zu lernen. Und ich immer wieder wie so ein Trottel abgelehnt. Es ist
scheiße. Genau. Johannes, wenn du irgendwas richtig stellen willst, ne, an dieser Stelle zu den Methoden, dann schreib uns doch einfach einen Kommentar.
Genau.
Okay, haben wir uns auf ein interessantes Gebiet gewagt. Ich finde, der Satz bestätigt schon die Lesart, die wir hatten, dass Jesus eben schon was rüberbringen will. Ja, es heißt, durch Gleichnisse, also die Gleichnisse sind ein Medium, durch das er etwas rüberbringen will, sagt er ihnen das Wort. Und so, wie sie es hören konnten. Also Jesus geht darauf ein, wie die Leute drauf sind, ne? Und das ist auch was Besonderes. Also ich glaube, wenn man sich einfach nur irgendwo hinstellt und so redet, wie man es selber gewohnt ist, in seinem churchy German, scheiße, also einfach auf seine Art und Weise, ja, mit seinen Begriffen und dann eine Predigt hält in der Fußgängerzone oder was auch immer, und dich darum bemüht ist, wie die Leute es überhaupt verstehen können, dann trifft man auch auf lauter taube Ohren. Dann kannst du auch keiner hören.
Ja, das nennt man dann Ghetto-Sprache.
Also Ghetto-Sprache. Ach so, du meinst also, dass man kann hochkulturell geprägt sein und eine krasse Sprache haben, aber eine christliche Ghetto-Sprache sprechen, ja.
Ja, genau. Es ist halt, ne, du hast halt so dein abgeschlossenes Universum und checkst gar nicht, dass die Leute die Sprache nicht sprechen. Das ist halt was Christen, aber auch jede andere Gruppe, da will ich jetzt gar nicht auf Christen einhacken, einfach immer haben das Problem, dass sie so in ihrem bizarren kleinen Universum einfach so reden und das nicht mehr checken, dass es einfach nicht jeder versteht.
Ja. Zum Beispiel genau. So Sachen wie Scheffel.
Genau.
Genau. Oder Rechtfertigungslehre oder sogar schon Worte wie Gnade, ja, sind, wenn man nicht gerade relativ viele Gerichtsprozesse verfolgt, schon eher selten anzutreffen in der Alltagssprache.
Ja, selbst, ist ein bisschen schade, aber selbst der Begriff Vergebung ist wenig benutzt. Und ich glaube, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Genau. Aber was macht halt Jesus, ne? Der macht halt einfach Bilder auf. Das ist jetzt noch nicht mal ein großes Kunststück. Ja, Jesus ist ja auch selber so ein bisschen aus der Gegend und der weiß ja, wie die Leute ticken und macht halt einfach Bilder auf. Die Leute merken sich das. Aber was ist der Nachteil eines Bildes, Lukas?
Ja, ich wollte vorhin noch was anderes sagen.
Ja, bitte.
Also einmal, er achtet halt drauf, wie sie es hören können. Er bemüht sich um die Leute. Ja, es geht ihm nicht darum, seine Botschaft auszurichten. Die ist natürlich zentral. Aber es geht ihm darum, den Leuten seine Botschaft zu sagen. Das ist eine Akzentverschiebung. Er bemüht sich um die Leute. Die sind ihm wichtig. Ich glaube, man kann seine Sprache nicht auf die Leute einrichten, bevor einem die Leute nicht wichtig sind, mit denen man zu tun hat. Von daher an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, bitte tretet uns auf den Schlips, wenn wir das nicht hinkriegen, weil ihr liegt uns echt am Herzen, ja, wenn wir eine Sprache sprechen, mit der ihr nichts anfangen könnt. Es gibt natürlich Sachen, die wir nicht ändern werden. Simon wird immer mal Scheiße sagen. Oh, und ich auch. Aber was ich noch kurz rausgreifen wollte, er sagt, durch die Gleichnisse sind das Medium, ja. Also es geht jetzt nun auch nicht darum, dass das Bild total cool ist, ja. Es ist auch eine Gefahr von Bildern, in die Richtung würde ich schon gehen, dass ein Bild so stark ist, dass Leute das total geil finden, ja, und dann die ganze Zeit sagen, ey, die Sache mit dem Senfkorn, dem Wachstum, das leuchtet ja voll ein, und gar nicht verstehen, warum das Bild gekommen ist, also was es eigentlich sagen wollte. Weil das, was Jesus den Leuten sagt, ist das Wort. Ich finde es interessant, dass es diese Formulierung ist, das Wort, weil das Wort ist ja eine Kurzform für das Wort Gottes, für das, was Gott dem Menschen sagen will. Und letztlich mit dem, was wir am Anfang hatten, Markus 1, 14, 15 da, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft, ne? Das Evangelium, die Botschaft, dass Gott jetzt mit seinem Reich anfängt, das soll rüberkommen. Und dafür benutzt Jesus die Gleichnisse. Also er sagt ihnen immer dieses Wort, diese Botschaft, dass Gottes Reich nahe ist und dass die Leute daran teilhaben können. Und weil die Botschaft es wert ist, braucht er auch die Gleichnisse.
Also Lukas, was ist die Schwäche von dem Bild?
Was ist die Schwäche von Bildern?
Also ja, genau.
Dass Bilder natürlich irgendwie auch immer einen Rand haben. Also irgendwo funktioniert ein Bild nicht mehr. Ja, wenn man eine Metapher benutzt, zum Beispiel das klassische Beispiel ist ja das Kamel, das Wüstenschiff. Ist es mühselig, darüber zu spekulieren, ob jemand, der von einem Wüstenschiff spricht, auch irgendwas mit Wasser meint, ja, und mit Passagieren oder ähnlichem und Swimmingpool an Bord oder was. Das hat halt nichts mit der Nutzung des Begriffs in dem Fall zu tun. Es gibt also eine Unklarheit am Rande des Bildes. Und das ist immer wieder ein Streitfall, wenn es um Gleichnisse in der Bibel geht, weil Leute fragen, was kann ich alles übertragen? Also was ist hier alles im übertragenen Sinne gemeint und was nicht? Und das andere ist, dass ein Bild natürlich vereinfacht und irgendwie auch nicht verstanden werden kann. Ja, oder auch eine Ergänzung braucht, was eigentlich gemeint ist. Und da wolltest du drauf hinaus, genau, weil du Vers 34 gelesen hast. Hau raus.
Korrekt, ich habe Vers 34 gelesen. Naja, das ist ganz klar, ne? Ich meine, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Da wird ja auch ein bisschen ein Zugeständnis gemacht an der Begrenztheit des Menschseins, vielleicht sogar auch an der Begrenztheit Jesu. Also zumindest währenddessen er auf der Erde ist. Weil Jesus, wie er auf der Erde ist, hängt halt noch wirklich nur in Galiläa rum. Ja?
Bis jetzt zumindest,
muss man sich auch immer klar machen. Bis jetzt zumindest. Und das ist ja, da war Gott einfach begrenzt. Nicht? Man wird ja auch, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, wie da Leute gesagt haben, das wäre so cool, wenn Jesus jetzt da wäre. Und dann denke ich mal so, ja, wenn Jesus jetzt hier ist, ist er halt nirgendwo anders. So, toll. das ist halt genau das Problem, dass quasi Gott eingegangen ist. Ja, er schickt halt seinen Sohn auf die Erde und dann ist er super begrenzt und kann eigentlich nur da wirken. Und dann geht's halt weiter, aber wenn sie allein waren, also er und seine Jünger, dann legte er seinen Jüngern alles aus. Wo halt Jesus halt auch schon nochmal klar macht, oder wo hier auch nochmal klar wird, diese Jüngerschaft zu Jesus, war auch eine explizite Lehrsache, ne? Da ist er in die Tiefe gegangen. Da hat er von den Bildern gesprochen, legt sie aus und erklärt sie in Detailtiefen. Da können die normalen Zuschauer einfach nicht hin.
Ja.
Weil es einfach gar nicht die Zeit gibt, es gibt nicht den Raum dafür. Da muss man auch ganz klar gesagt sagen, hatte Jesus auch einfach nicht die Zeit auf der Erde. 3 Jahre reichen dafür nicht aus. Gott hat ja mit der Ausstreuung des Heiligen Geistes in 2000 Jahren so viele Leute irgendwie, hat man das Gefühl, nicht richtig erreicht. Oh Gott, darf man das so sagen? Also ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also Gott erreicht ja jeden, aber also ich meine auf jeden Fall, in 2000 Jahren omnipräsente Gottheit, ja, ist jetzt schon trotzdem noch nicht manifestiert alles, ne? Und das ist halt krass. Die Tiefe hatten dann die Jünger, um eben später die Kirche zu gründen, wenn man das so sagt, würde ich jetzt da das nicht überstrapazieren.
Ja, wenn so, Jesus das Fundament ist, dann haben die Jünger nicht mehr viel gründen müssen, aber ja.
Richtig, aber sie hatten halt mehr Wissen als alle anderen am Anfang. Und das ist sehr, sehr, sehr relevant. So geht Jesus vor und legt es ihnen aus.
Okay, dann will ich noch ergänzen. Also ich höre den Anfang von Vers 34, aber tatsächlich erstmal als Ermahnung, als uns, als Prediger oder einfach Christen im Alltag, ja. Ohne Gleichnisse redet er nicht zu ihnen. Also Menschen brauchen das. Und es ist Quatsch zu denken, nur weil ich jetzt alles Richtige gesagt habe und zu jemandem gegangen bin und gesagt habe, übrigens, also ne, ist jetzt letztens eine Freundin von meiner Frau passiert, ja, die wurde da vor der Mensa angesprochen und dann hat ihr die Frau gesagt, kommen Sie mit, Sie müssen gerettet werden. Der Herr Jesus muss sie retten. Und sie sagt, hä, was soll ich denn jetzt so? Ja, aber sie müssen doch gerettet werden. Und dann wollte sie halt nicht mitkommen. Und dann denkst du halt so, ja gut, das ist natürlich schön, wenn man irgendwie darum bemüht ist, dass Leute von Jesus erfahren und glauben können und gerettet werden. Aber die Leute müssen überhaupt verstehen, worum es geht. Ja, man muss vielleicht sich ein bisschen auf sie einlassen. Das bedeutet hinhören, wissen, was sie überhaupt verstehen können, welche Bilder sie brauchen. Ist ja je nach Kultur unterschiedlich. Im Osten Deutschlands muss den Leuten erstmal überhaupt erklären, ob das überhaupt eine Relevanz für sie hat, ja, weil Wissenschaft und Glaube da völlig gegeneinander stehen. Ja. Im Westen hast du andere Themen, die Schwierigkeiten machen. Und da musst du erstmal checken, ey, die Leute brauchen Bilder und ich kann sie nicht verhungern lassen mit wahren Glaubenssätzen. Viel zu lange haben wir einfach gesagt, was die Wahrheit ist, ja. Du kannst natürlich Leuten sagen, Jesus Christus ist der Herr. Da sagt aber ein normaler Mensch, der nicht glaubt, na und?
Ich hab keinen Herr.
Was soll überhaupt das Wort Herr heißen? Also, ne, Ermahnung, ohne Gleichnisse geht nix. Ohne Erklärung, Wegebenen geht nix. Aber wenn es dann weitergeht, und du hast gerade so ein schönes Wort, für das ich dir gerne auf den Schlips treten würde, gebraucht, ja, von dieser Christensprech-Geheimsprache, Jüngerschaft. aber wenn es dann weitergeht, naja, es ist ein gutes Sprungbrett gerade, dann muss es auch konkret werden. So, und dann braucht es mehr als nur schöne Bilder, weil wenn Leute angefangen haben zu verstehen, worum es gehen soll, dann brauchen sie auch Futter. Ja? Und Jesus macht das mit den Jüngern und ich glaube, es kommt eben auch darauf an, jetzt, wenn man Christ wird und wenn man Christ ist, zu fragen, hey, was soll das eigentlich alles? Und nicht bei den Bildern stehen zu bleiben, zu sagen, hey, die Bibel hat viele schöne Bilder und ab und zu hole ich mal wieder eins raus. Nee, dann geht's auch darum zu fragen, hey, was meinst du? Und dann bist du in einer Beziehung, weil Jüngerschaft bedeutet ja, also Jünger, das Wort bedeutet ja Schüler. Jüngerschaft bedeutet ja nichts anderes als dem Lehrer hinterhergehen und zu gucken, was er macht und von dem zu lernen. Das geht mit Jesus auch heute, weil Jesus ja auch heute mitten unter uns ist und durch den Heiligen Geist da ist, der übrigens, wie es bei Johannes heißt, uns alles lehrt, ja, und uns in alle Weisheit führen wird. Also Jesus hat ja einen hinterlassen, einen Tröster, der dafür da ist, damit wir noch weiterkommen und auch lernen können. Nicht nur bei den Bildern stehen, sondern auch die Inhalte dahinter, die damit gemeint sind, checken.
Um vielleicht mal ein bisschen was Praktisches dazu zu sagen, ne? Also mir fällt viel also ein, also wenn man im Ostdeutschland immer rumfährt und man die Augen offen lässt, da wird man häufig Typen sehen, ja, die mit T-Shirts rumlaufen, wo steht drauf Odin statt Jesus. Und das sind auch schon die braunen Socken und so, aber der Punkt ist ja, ich habe mal mit ein paar Leuten in den Jahren auch immer mal wieder gesprochen und die glauben halt an Odin, ja. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, aber Odin gibt's ja gar nicht wirklich, sondern es gibt ja Jesus wirklich. Ja? Und dann gucken die dich halt an und meinen so, ja, kann schon sein. aber ist halt, Jesus ist halt eine Pfeife. Und dann bin ich mal mit so einem Gespräch gewesen und habe gefragt, so, warum findest du das? Und dann meinte er, ja, weil Jesus ist halt der Herr, ne? Und dann meinte ich so, ja. Und dann meinte er so, naja, siehst du, ich bin frei. Du bist ein Sklave. Du hast einen Herrn. Odin ist einfach nur eine geile Sau, mit denen ich rumhänge, mit denen ich halt Met saufen kann und wenn ich den Kriegertod sterbe, in Valhalla aufsteige und Jesus ist der Typ, der dir sagt, was du zu tun hast.
Ja.
Fand ich irgendwie krass und dachte so, okay, also das ist ja gar nicht, was ich sagen will. Ich will ja gar nicht sagen, dass Jesus der Herr ist. Irgendwie will ich halt sagen, dass Jesus dein Best Friend ist. Aber genau deshalb ist der Punkt, diese auch da kommt man als Christ schnell ins Schleudern und diese ganze Ghetto-Sprache, die killt einfach das Evangelium und weil sie verfälscht eigentlich die eigentliche Aussage. Die Aussage ist nicht, dass Jesus der Herr ist oder dein Freund oder dein Bruder oder weißt du, Geier, ja? Das ist alles nicht. Das ist halt immer nur ein Bild, verdammt. Schon wieder, ne? Wo wir gerade von Bildern waren, es ist immer nur ein Bild.
Ja.
Ja? Sondern Jesus ist halt Gott. Ja, ist halt, und dann musst
Jesus
du dir
ist halt
einfach selber.
Jesus erstmal, ne? So.
Ja, Jesus ist halt Jesus so. Und man muss sich selber einfach mal Gedanken machen, warum man denn Jesus ernst nimmt und warum man ihn gut findet. Und das ist ja, was ich hier immer wieder feststelle oder sage in diesem Podcast. Ich finde halt Jesus geil, weil er halt so ein unorthodoxe Person ist, weil er halt so ein Typ ist, der einfach über die Stränge schlägt und trotzdem nicht gegen seine Kultur geht, der nicht beleidigend wird, sondern der es einfach auf so eine souveräne Weise schafft, Missstände einfach zu zeigen, ganz neutral und Menschen zu begegnen, so dass die den, dass sie sich hingezogen fühlen zu denen. Und da muss man nicht heilig sein, da muss man nicht besonders gut drauf sein, ja, da kann man auch scheiße drauf sein, da kann man auch eine Fresse ziehen. Es geht immer um Authentizität und das ist halt Jesus. Und deswegen finde ich den so nice. Und das, was man Leuten, die an einen anderen Gott glauben, und das ist ja nun mal einfach so, ja, gibt's auch in Deutschland genug, einfach sagen kann, ist, dass ja, wenn du halt an diesen Gott glaubst, ist ja auch gut. Ich glaube an den Gott und zwar aus folgenden Gründen. Das wäre mal was anderes zumindest, ist auch nicht der ideale Ansatz, aber es ist was anderes, als den Leuten ihren Glauben abzusprechen. Das ist nämlich total lustig, ja. Man darf ja Christen immer nicht ihren Glauben absprechen, aber Ordine gibt's nicht, ja. Tor gibt's auch nicht. Dann denken wir mal so, hey, am Arsch, ja. Also nehmen wir das mal ernst. Nehmen wir mal an, ja, dass sie das echt annehmen. Ja. Und dann beleidigst du die richtig übel als Christ, wenn du sagst, den gibt's nicht.
Ja.
Und dann bist du nämlich genau auf der Seite, auf der du gar nicht stehen willst.
Ja, genau. Aber guck mal, du hast ja jetzt auch ein Beispiel genommen mit Jesus ist der Herr, das eigentlich mal total kritisch war gegenüber Herrschaft, ne? Weil das halt eben gesagt hat, nicht dein Sklavenhalter ist der Herr, sondern Jesus ist der Herr. Und Paulus spricht ja darüber, wir sind nicht mehr Sklaven von irgendwelchen Menschen, sondern wir sind, und dann benutzt er den Begriff nochmal, wir sind Sklaven von Jesus, der uns frei macht. Und damit bricht er das Bild vom Sklaven auf. Und deswegen kann Luther sagen, ne, ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemand untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienender Sklave und jedermann untertan. Weil eben im Dienst von Jesus wir dafür da sind, auch das Gute in die Welt weiterzugeben, was wir empfangen haben. Da wird doch einfach ziemlich klar draus, dass dieses Bild aufgebrochen ist. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du jetzt jemanden hast, der halt sagt, nee, ich brauche keinen Herrn. Ja, da ist der Begriff unklar. So, ich finde jetzt aber hier an der Stelle, ne, du brauchst für jemanden, der jetzt Odin folgen möchte oder das tut oder was auch immer, brauchst du neue Bilder und Gleichnisse und musst es anders sagen. Kannst nicht dieses Herrenbild, das im Neuen Testament super funktioniert, einfach verwenden, ohne es zu erklären. Ja. Also müsstest du einfach ein anderes Bild haben. Aber wenn jetzt jemand auf den Trichter kommt und mehr wissen will, dann musst du ihm irgendwann auch erklären, dass es bei Paulus eben so funktioniert, dass dieses Herrenverhältnis eigentlich eine Befreiung ist und dass es aufgebrochen wird, weil der muss irgendwann auch schon, finde ich, checken, wie das gemeint ist, weil du musst als Christ irgendwann ja auch mal selber in Kontakt mit Gott stehen und auch letztlich mit seinem Wort und musst irgendwie auch die Bibel irgendwann mal verstehen können und dafür musst du aber auch ein bisschen verstehen, was steht hinter den Bildern, ne? Und an der Stelle ist es dann dran, sich bei Jesus zu versammeln, wie die Jünger es tun, wie seine Schüler es tun und zu fragen, hey, wie meinst du denn eigentlich dieses Bild? Ja. Wie ist denn das eigentlich gemeint, wenn Paulus vom Herrn spricht und sagt, wir sind Sklaven? Ja, und dann siehst du nämlich auch als Ex-Odin-Jünger meinetwegen, dass es eben kein negatives Sklavenverhältnis ist, sondern eigentlich eine Freiheit, die hier ausgedrückt wird.
Genau. Und ich glaube, das ist eben diese Übertragungsgeschichte und da tun sich Menschen, glaube ich, immer so ein bisschen schwer. Ich kenne das einfach von mir selber, wenn man sich dann die Frage stellt, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie sieht denn es praktisch aus? Da bleibt es für mich persönlich, bleibt einfach immer so der Punkt, ich fange jetzt zum Beispiel im Winter in der Berliner Kältehilfe an zu arbeiten, richtig geil, ich habe da eine gute feste Stelle dann. Und für mich ist es deswegen relativ einfach, weil ich halt aus dieser Linksextrem komme. Jetzt sind die Obdachlosen nicht zwingend linksextrem. Aber die Sprache und die Nähe zu Obdachlosen aus der Linksextrem ist sehr nah, ist sehr verwandt. Auch die Kultur ist sehr verwandt und das ist halt mein Ding. Das ist mein Klientel. Ich kann da einfach auf einer Ebene den Leuten begegnen. Ja. Es können viele nicht. Und mir fällt es halt leicht. Ich habe keine Berührungsängste bei sowas. Und ich glaube, da muss sich einfach jeder so ein bisschen die Frage stellen, wo komme ich eigentlich her? Und Jesus kam halt aus Galiläa und er hat halt in Galiläa gepredigt. Und Paulus, der so ein Römer, intellektueller, krasser Kunde ist, ja, wen hat er denn erzählt? Ja, er hat halt den Heiden berichtet, weil das ist halt sein Klientel.
Ja.
Und deswegen muss man auch sich keine großen, krassen Sachen zwangsläufig angucken. Natürlich gibt's Missionare, die dann sagen, ja, jetzt, ne, Mittelalter, die dann nach Asien gegangen sind und heftig die Kultur kennengelernt haben. Das sind krasse Ausreißer. Ich glaube, die Regel ist nicht, dass wir davon sprechen, wir müssen uns jetzt ganz mühselig eine fremdartige Kultur angewöhnen und müssen uns dann so elendig in uns hineinleiden und Kulturschock ertragen, sondern es fängt einfach damit an, dass du erstmal auch richtig annimmst, wo du herkommst, ja. Und da habe ich Jahre mit zum Beispiel verbracht, anzunehmen, dass ich aus so einer richtig räudigen Unterschicht komme und das geil zu finden. Und das anzunehmen hat mir so geholfen, weil ich jetzt einfach wieder weniger, ja, so ein heiliger Socks bin, sondern einfach nur noch Icke. Und ich finde mich geil.
Ja.
Und finde mich auch geil darin, wie ich mich bewege. Und finden Leute manchmal ein bisschen scheußlich, aber geschissen. Ja.
Naja, auf jeden Fall würde ich aber sagen, dieser Text hier erinnert uns an zwei Sachen. Und zwar einmal daran, was du gerade sagst, ja, erinnere dich, wo du herkommst und mit wem du tatsächlich Kontakt aufbauen kannst, ja, und sprich mit den Leuten so, wie du es verstehen könntest, ja. Nimm eine normale Sprache. So, und aber zum anderen, ich glaube, es ist nicht das Hauptproblem der meisten Christen ist, dass sie so extrem in ihren Kontexten drin hängen, dass sie das immer total super hinkriegen würden, sondern ein Problem ist vielleicht auch, dass man zu sehr in seinem eigenen Subkontext gefangen ist. Ja, wenn ich nur Christenfreunde habe, dann rede ich immer in einer Sprache, die fremd ist. Und zu entdecken, wie normale Menschen reden, ist da wirklich eine Aufforderung. Und wenn das hier heißt, ne, Jesus redete nicht ohne Gleichnisse zu ihnen, dann wird es Zeit, dass ich lerne, wie normale Menschen eigentlich überhaupt noch sprechen und was deren Probleme eigentlich sind, wie sie die ausdrücken, ja. Und wenn dann immer gesagt wird, pst, Scheiße sagt man nicht, ja, Pech gehabt, dann hast du schon mal 50% der Leute verloren einfach, ja. Mindestens. Mhm. Weil das ist halt kein Maßstab. Und die Frage ist doch, geht's um mich, der gerne eine bestimmte Art zu reden pflegt, ja, oder geht es letztlich um Leute, die Gott erreichen möchte und für die er große Liebe hat? Und wo ist meine Liebe damit verbunden so? Wir kriegen genug Hinweise dazu. Wir kriegen nicht nur die Gleichnisse, sondern wir kriegen auch Jesus, der uns auch ab und zu ins Gewissen redet. Und da werden wir noch hinkommen. Also die Reden, die Jesus über das Endgericht halten wird, die werden uns, glaube ich, noch ziemlich deutlich vor Augen stellen, was er uns sagen will.
Ja, und deswegen ist mein Tipp einfach an jeden Christen, der so ein bisschen das Gefühl hat, der hängt so in diesem christlichen Klientel einfach nur noch drin. Ja, such dir ein Hobby. Also such dir halt ein geiles Hobby
aus. Oder ein neues Hobby.
Neues Hobby. Geh Mountainbiken oder.
Mich würde nochmal interessieren, was sind für euch schwierige Bilder in der Bibel, die ihr kennt, die euch Schwierigkeiten machen? Oder was sind für euch gute Lösungen gewesen? Wie habt ihr etwas mal richtig verstanden, was vorher unklar war? Was sind für euch irgendwie so klare Botschaften, die ihr gerne weitererzählt, so von Gott? Wo funktioniert das für euch besonders gut? Oder wo macht es euch große Schwierigkeiten? Dass ihr das einfach mal postet, Kommentar schreibt, Facebook, Twitter, auf unserer Seite, wie auch immer, und uns ein bisschen dran teilhaben lässt und wir einfach ein bisschen voneinander lernen können. So, wo Schwierigkeiten sind und welche Sachen ziemlich cool funktionieren und in welchem Kontext.
Ja, Lukas, ich stimme dir zu. Finde ich richtig gut. Ich glaube, da kann ich auch nichts weiter hinzufügen. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, wenn jetzt der eine oder andere denkt, hey, haben die das eigentlich mit den Sonderfolgen noch im Kopf? Ja, haben wir total. Wir denken darüber noch nach und wollen das halt vernünftig machen. Deswegen dauert es vielleicht ein paar Tage länger, aber wir sind dran. Und wenn du immer noch Bock hast, dass wir Sonderfolgen machen wollen, dann auch an dieser Stelle, schreib einfach ein bisschen was dazu. Schreib im Zweifel über Hashtag Sonderfolie. Das ist immer schön. Das erinnert uns auch daran, dass wir uns da noch ein bisschen mehr reinhängen müssen. Und schön, dass du bis hier warst und zugehört hast und uns gut findest. Wir finden das auch cool, dass du das magst und teilst.
Wir hören uns nächste Woche Montag wieder zu Offenbart.
Ja.
Bis dahin, bleib fertig.